Ja, zunächst mal einen guten Morgen. Ich würde gern sagen, einen kühlen Morgen. Aber das hat so seine Grenzen. Wir haben so eine Art Inversionswetterlage. Man könnte sagen, wir wären draußen besser aufgehoben als hier drinnen. So gern es mir leid tut, das geht offenbar nicht so. Ich habe mit Aufmerksamkeit den Gang des Gottesdienstes bisher verfolgt. Und da war ja ein wichtiger Punkt die Verabschiedung von Laila und auch das Gebet für Emil. Ich habe meine Predigt konzipiert, ohne dass ich von beiden wusste. Und jetzt weiß ich aber, dass sie beide drin vorkommen. Und ich hoffe, das wird man nachher auch merken, nicht nur, weil ich den Namen erwähne. Das Thema der Predigt ist ohnehin ungewöhnlich. Ein fremdes Bild und ein fremdes Wort. Neige deines Herzens Ohr und benediktinische Lebensweisheiten. Das ist erklärungsbedürftig und das will ich auch gerne erklären zu Anfang. Nach Ostern dieses Jahres war ich mit meiner Frau für 8 Tage in Tutzing am Starnberger See. Wunderbar ist es dort. Dort gibt es auch ein Kloster der Missionsbenediktinerinnen. Und zu der Kommunität gehört meine alte Studienfreundin, Schwester Hedwig. Sie ist 12 Jahre dort Priorin gewesen. Ich habe immer gesagt, im Orden konnte nichts Besseres passieren. Und jetzt besuche ich sie eben hin und wieder. Wir haben uns 1972 kennengelernt in Tübingen. Da hat sie für ihren Orden Pharmazie studiert und ich für das Bistum Essen Theologie. Wenn ich dort bin, dann nehme ich gern am Gebet der Benediktinerinnen teil. Ich genieße die Gottesdienste, ich genieße die Gastfreundschaft des Ordens und ich genieße natürlich die schöne Landschaft. Auf den Gastzimmern liegt Lektüre bereit. Klar, die Bibel, aber daneben auch Literatur über den heiligen Benedikt, den Ordensgründer und da vor allen Dingen auch die Regel des heiligen Benedikt, die Regula Benedicti, wie es auf Lateinisch heißt, in der Sprache ist das geschrieben. Und man kann sagen, dieser ganze Zusammenhang, dieses Leben der Ordensleute, das von der Regel bestimmt wird, die Gastfreundschaft der Benediktinerin, die gemeinsamen Gebetszeiten, die Möglichkeiten, tatsächlich zu sich zu kommen und sich zu regenerieren, hat mich auf den Gedanken gebracht, könnte nicht in der Regel des heiligen Benedikt auch etwas für uns Fußgänger des Glaubens sein? Ja, wir sind keine Ordensleute. Wir sind Christen, die in der Welt beten und arbeiten und glauben. Wir leben unseren Glauben auch nicht in einer Ordensgemeinschaft, sondern im besten Falle in einer so lebendigen Gemeinde wie hier. Ja, aber anders. Können wir was mit den Regeln, mit den Lebensweisheiten anfangen, die für Ordensleute bestimmt sind? Und ich meine ja. Und daher Thema und Titel. Ich möchte zum Verständnis erst ein bisschen was sagen über das Leben des heiligen Benedikt und dann 3 Beispiele aus der Regel aufgreifen und in der Bedeutung für uns durchspielen. Also zunächst zum heiligen Benedikt. Er wurde geboren in Nursia in Italien im Jahr 480. Ja, so hat er wahrscheinlich auch geschrieben. Er hat seine ersten Studien in Rom absolviert, war aber ziemlich enttäuscht. Und das heißt dann nachher im Lateinischen, er hat für sich entdeckt, dass nicht das Wissen über das Studium ihn weiterbringt, sondern die Weisheit über die Erfahrung, die er macht. Und konsequenterweise hat er sich also vom Stadtleben zurückgezogen, in diesem Fall in eine Höhle nach Subiaco. Dort lebte er etwa 3 Jahre. Und dann dachte eine Ordensgemeinschaft da in der Nähe, in Vicovaro, sie könnten ihn doch bitten, ihr Kloster zu leiten. Hat er gemacht und ist gescheitert, krachend gescheitert, weil Benedikt zu dieser Zeit ziemlich rigide war, ja, und das kam nicht so gut an. Dann hat er im Jahr 530 eine erste Ordensgemeinschaft gegründet im Monte Cassino. Das hat man vielleicht auch schon mal gehört. Einige Jahre später hat er dort seine Ordensregel niedergeschrieben, auf Lateinisch, und das ist das einzige Werk, was überhaupt von ihm erhalten ist. Etwas mehr wissen wir von ihm über den späteren Papst Gregor den Großen. Der hat nämlich die für alle Zeiten maßgebliche Biografie über ihn geschrieben. Und daran steht dann auch, dass Benedikt etwa um 547 gestorben ist. Interessant gestorben, könnte man fast sagen. Er hat sich von seinen Ordensbrüdern aufrecht hinstellen und stützen lassen und hat so den Tod erwartet. Kennen Sie vielleicht von Reinhard May, ich möchte im Stehen sterben? Ja? Also hat er damals schon gemacht, ohne Reinhard May zu kennen. Die Benediktiner, die auf ihn zurückgehen, von ihm gegründet sind, ist quasi der älteste Orden der Welt. Und diese Benediktusregel, Regula Benedicti, ist die für ein Zusammenleben im Kloster am meisten verwendete Regel. Und vermutlich kennen Sie alle diese Devise des Ordenslebens. Ja, bete und arbeite. Ich habe mich aber auch belehren lassen müssen, dass das nicht vollständig ist. Denn das heißt, ora et labora et lege. Bete, arbeite und lies. Die Benediktiner haben ganz viel natürlich auch für die Kultur des Landes getan. Dadurch, dass sie Bücher abgeschrieben haben, dass sie Kultur verbreitet haben, dass sie Lesen und Schreiben gelehrt haben und so weiter. Okay, kommen wir nachher noch drauf. Also, Benedikt hat seine Regel in erster Linie für Mönche geschrieben, das ist mal klar. Es ging ihm um eine gründliche, tägliche Einübung in die Achtsamkeit Gott gegenüber und auch den Mitbrüdern gegenüber. Und es ging ihm darum, dass man kontinuierlich an sich arbeiten sollte. Ich denke, er hatte nicht im Sinn, dass man irgendwann fertig ist als Mönch, ja, sondern dass man immer weiter arbeitet an sich. Und deshalb meine ich, dass wir von der Weisheit seiner Regel auch als Nichtmönche, als Christen profitieren können. Deshalb habe ich mir drei Worte aus den 73 Kapiteln der Regel herausgesucht. Jetzt ahnen Sie, was Ihnen erspart geblieben ist, und möchte sie für uns interpretieren. Ich werde sie in drei Sprachen zitieren. Das erste, die Originalsprache. Müsste aushalten. Latein, ja? Dann wird es aber gleich übersetzt in Deutsch. Und dann möchte ich es schließlich in einer hessischen Version vortragen. Das ist jetzt nicht zum Gaudi, ja, wir haben keinen Karneval, ja, sondern es hat eine tiefere Bedeutung. Die Benediktiner zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie sich in die Kultur eines Landes, in die Sprache, in die Mentalität inkulturiert hineingepflanzt haben. Ja? Und Benediktiner hier würden auch Hessisch sprechen. Vielleicht das Hessische aufgreifen. Ja? In meiner Heimat, wo ich herkomme, im Ruhrgebiet, würden sie es ähnlich machen, auf andere Weise. Aber ich habe mal gedacht, Hessisch. Ja? Das ist hier unser gemeinsamer Lebensraum. Und der manchmal sehr deftige Dialekt, der wird den meisten bekannt sein, auch denen, die nicht Eingeborene sind hier. Ich beginne mit der ersten Regel. Obs culto ophili et inclina aurum cordis tui. Höre, mein Sohn, und neige das Ohr deines Herzens. Das ist der erste Satz der Regel. Der erste Satz ist immer was ganz Wichtiges. Wenn man reinguckt in so ein Buch, in so eine Regel, was steht zuerst da? Und da steht, höre, neige das Ohr deines Herzens. Es beginnt mit der Aufforderung zu hören, nicht zu quatschen, auch nicht zu beten, ja, sondern zu hören. Und dieses Wort ist auch ganz wichtig, obsculta, ausculta. Vielleicht haben Sie noch das Wort beim Arzt in Erinnerung, auskultieren. Ja, manche lächeln. Ja, das wird normal mit zuhören übersetzt, aber man müsste es steigern. Man müsste sagen, sorgfältig zuhören, achtsam, genau zuhören, weil es ganz wichtig ist. Und dann kommt das Wort, neige das Ohr deines Herzens. Auch ein seltsames Bild. Früher, als es noch keine Hörgeräte gab, da können Sie sich vielleicht erinnern an diese langen Hörrohre, ja? Eine Frau, die mal mit so einem Hörer früher in die Kirche kam, die ist vom Kirchenschweizer, so hießen die damals, angefahren worden. Ein Ton auf dem Ding und sie fliegen raus. Ja? Nein, aber Sie kennen das noch von früher, vielleicht auch manche, die sich noch nicht zu ihrer beginnenden Schwerhörigkeit bekennen, die machen dann so. Ja? Und neigen sich so ein bisschen vor. Das Ganze ist jetzt übertragen auf das Herz. Hör mit dem Herzen zu und hör genau zu. Neige dich vor. Also, das meint mit allen Fasern hinhören. Ich bin ja ein bisschen französisch geprägt, ja, und mich hat es erinnert an einen französischen Ausdruck, den ich immer sehr gut fand, die Qualité d'écoute, die Fähigkeit zuzuhören. Daran muss ich auch immer denken, wenn ich mein jährliches Gespräch mit meinem Beichtpater habe, der ist Benediktiner, ja, und der hört mir auf eine Weise zu und der geht auf das Gesagte ein, dass ich mich tiefer verstanden fühle, als ich das selber gedacht habe. Ich habe manchmal den Eindruck, ich werde durch solche Gespräche schlauer als vorher. Ich verstehe mich besser. Und eine solche Aufmerksamkeit beim Hören, beim Miteinander sprechen, habe ich auch bei den Missionsbenediktinerinnen festgestellt. Das gehörte Beherzigen, das ist ja auch so ein Ausdruck, Beherzigen. Was meint das? Das heißt, wir sollen aus dem Lärm des Alltags das heraushören, herausgreifen, worin Gott uns anspricht und es in unser Herz einlassen. Da wird im Lateinischen das Wort excipere verwandt. Das heißt, herausfangen und beherbergen. Und das kann man gut verstehen, ja? Genau hinhören und dann, da ist vielleicht etwas für mich drin und es dann in mich hineinnehmen. Ich habe in den 70er Jahren ein Büchlein, ein ganz kleines Büchlein mit dem Titel Gott erfahren, zu Beginn meines Theologiestudiums benutzt. Da wird eine kleine Lebensbetrachtung vorgeschlagen mit 4 Schritten. Erstens, welches Ereignis, welches Wort hebt sich für mich aus meinem heutigen Tag heraus? Was kommt darin auf mich zu? Wie stehe ich dazu? Und welche Beziehung hat das zur Offenbarung in Jesus Christus? Ich habe diese 4 Schritte lange Zeit als sogenannte Revision de vie praktiziert. Und da ist das mit dem Hören und Beherzigen auf eine ganz praktische Weise vermittelt. Okay, damit es nicht zu abgehoben wird, zuletzt wieder zurück zu dem Satz. Wie kann man den Satz der Benediktregel ins Hessische transponieren? Wiederholen nochmal das Lateinische, das Deutsche und dann kommt das Hessische. Also, obsculte o fili et inclina aurum cordis tui. Höre, mein Sohn, und neige das Ohr deines Herzens. Bei Hoschema hoc dich ruhig auf de Bobbes. In meiner Heimat wird man sagen, ey, jetzt hör mal endlich zu. Und Sie können das, egal wo Sie herkommen, in Ihren Dialekt übersetzen. Es kommt in allen Fällen auf das Gleiche raus. Ja?
Ja, Hufwasser, ja. Genau.
Zweites Beispiel. Hospites tamquam Christus suspiciantur. Die Gäste sollen betrachtet werden wie Christus. Hört sich gut an. Alle Gäste sind gern gesehen, teils beim Kommen, teils beim Gehen, habe ich mal in einem Wirtshaus gelesen. Die hatten wohl entsprechende Erfahrungen gemacht. Gäste haben auch was Ambivalentes. Das gilt nicht nur für ein Kloster, das gilt auch für das eigene Haus, die eigene Wohnung und vielleicht auch für ein ganzes Land. Der frühere Bischof von Aachen, Klaus Hemmele, den ich sehr geschätzt habe, hat mal in das Gästebuch eines Benediktinerklosters reingeschrieben, hier gilt der Gast wie Christus. Hier sei Christus immer zu Gast. Eine schöne Kurzformel. Und diese Gastfreundschaft, die habe ich tatsächlich bei den Missionsbenediktinerinnen kennengelernt als Grundhaltung. Und zwar ganz offen und ohne so eine heimliche Erwartung einer frommen Gegenleistung. Ja? Und das hat mich wieder erinnert, was der Dichter Rainer Kunzemann für eine Erfahrung in einem Thüringer Pfarrhaus gemacht hat. Da hat er auch Aufnahme gefunden. Ja? Dann hat er nachher ein wunderschönes Gedicht dazu gemacht, fast ein Haiku. Er schrieb, wer da bedrängt ist, findet Mauern, ein Dach und muss nicht beten. Als Benedikt damals von Gastfreundschaft schrieb, da war seine Zeit nicht weniger krisenhaft als unsere heute. Es war die Zeit der Völkerwanderung. Ja? Migration, auch wenn sie das Wort noch nicht kannten, war das Thema. Ja? In der Zeit, in der es auch ein ziemliches Chaos gab, äußerlich und innerlich, hat Benedikt seine Gemeinschaft gegründet, seine Regel entwickelt und das geschrieben, dass sie sich eben auch dem Gast, dem Fremden, nicht verschließen wollten. Er hat nämlich auch was zum Gast geschrieben. Der Gast soll erst einmal zufrieden sein mit dem, was er antrifft. Das hat mich dann wiederum erinnert an einen syrischen Schriftsteller, Rafik Shami, kennen Sie vielleicht, hat wunderbare Kinderbücher geschrieben. Und der hat gehört von einem Beispiel, das ihm eine Frau zugetragen hat und hat etwas dazu gesagt. Ich erzähle das mal. Er schreibt, eine Frau hat mir erzählt, sie habe einem Araber angeboten, ihm Deutsch beizubringen. Worauf der erwidert habe, er lasse sich nicht von einer Frau unterrichten. Die Frau fragte mich, was sie tun sollte. Das hat mich sehr verwundert. Ich habe ihr geraten, dem Mann zu sagen, dann pack deinen Koffer und geh. Hier in Deutschland sind Männer und Frauen gleichberechtigt. Dafür haben wir jahrhundertelang gekämpft. Ja? Das ist auch eine Seite der Gastfreundschaft. Ich muss die Regeln anerkennen, die es hier gibt. Und ich sage das nicht theoretisch, sondern 2015 fing das an mit dem Flüchtlingsströmen hier. 2016 habe ich über ein Jahr lang mit einem Deutschlehrer Sprachkurse für Flüchtlinge gegeben hier und habe dabei eine Menge Erfahrungen gemacht. Ja, das war nicht ganz einfach. Wir haben erst mit der Zeit gelernt, wie man den Menschen die Sprache vermittelt. Wir mussten nämlich zur Kenntnis nehmen, dass viele Analphabeten dabei waren. Und zwar, wie die Wissenschaftler unterscheiden, funktionelle Analphabeten und primäre Analphabeten. Das heißt, die einen, die zwar in ihrem Land Leben und Schreisen gelernt haben, aber eben hier nicht können, und die anderen, die weder in ihrem Land noch hier Lesen und Schreiben gelernt haben. Und denen bringen sie mal Deutsch bei. Ja? Wir haben ihnen nicht nur Deutsch beigebracht. Wir haben ihnen auch bestimmte Regeln vermittelt. Ich bin mit ihnen auch in der Kirche gewesen, ohne dass es darum ging, Proselyten zu machen, die zu bekehren. Ja? Einfach eine Information, sie leben hier, damit sie das kennenlernen. Es war kein Problem. Ja, und umgekehrt geht das Ganze auch. Benedikt hat ja das mit der Gastfreundschaft geschrieben, weil er auch weiß, dass eine Gemeinschaft auf längere Zeit satt und zufrieden, selbstzufrieden werden kann. Und in solchen Fällen können Fremde auch wieder helfen, die von außen kommen, uns auf Dinge hinzuweisen, die wir selber nicht oder nicht mehr bemerken. Hinter solcher Kritik, die manchmal auch unbequem sein kann, könnte der Herr selbst am Werk sein, meint Benedikt. Also, ich will nicht behaupten, dass die Benediktregel unsere Flüchtlingsprobleme lösen kann. Aber der christliche Geist und die benediktinische Klugheit, die können sicher helfen dabei. Also, hospites tamquam Christus suspiciantur, die Gäste sollen betrachtet werden wie Christus, sollst die fremde Bagage angucken als wieder Herr Jesus. Drittes Beispiel. Ich hoffe übrigens mit meiner Ansprache unter dem Durchschnitt der sonstigen Ansprachen zu bleiben. Seniores venerare, juniores diligere. Die Älteren ehren, die Jüngeren lieben. Zur Frage des Zusammenlebens der Generationen sind ja schon ganz viele Bücher geschrieben worden, denke ich, ja. Und Benedikt braucht nur vier Worte dafür. Seniores venerare, juniores diligere. Benedikt weiß, warum er vor den Alten den Hut zieht. Auch für die Mönche kommt mit dem Alter der Zeitpunkt, wo sie alles aus der Hand geben müssen. der körperliche, der mentale Abbau macht denen genauso zu schaffen wie uns. Und man kann sich sogar einsam fühlen, wenn man in einer Gemeinschaft lebt. Die Älteren, die das Kloster vielleicht mit aufgebaut haben, die über Jahrzehnte treu gedient, ihre Lebensleistung vollbracht haben, sollen respektvoll behandelt werden. Denken Sie daran, Respekt ist ein ganz wichtiges Wort. Ja? Die Jüngeren können ja immerhin auf dieser Arbeit aufbauen und weiterbauen. Und wenn das Leben der Alten zu Ende geht, dann verdienen sie Anerkennung und Dank. In der Kommunität der Missionsbenediktinerin, wo ich konkret gewesen bin, sind viele alte Schwestern. Man sieht ihnen an, dass sie sich für das Reich Gottes verausgabt haben. Aber man sieht auch mit Freude, wie die anderen jüngeren Schwestern mit ihnen umgehen. Anerkennung und Dankbarkeit scheint uns fast selbstverständlich gegenüber Älteren. Aber manchmal habe ich den Eindruck, das ist ein Konzept, das aus der Mode gekommen ist. Bei meinen Gesprächen als Trauerredner über das Leben eines verstorbenen Menschen habe ich manchmal den Eindruck, dass man den Aspekt der Dankbarkeit dafür, dass jemand da war, für die Lebensleistung, die er erbracht hat, das muss man manchmal in Erinnerung rufen. Ja? Was die Jüngeren betrifft, sagt Benedikt ganz kurz und bündig, Juniores diligere, die Jüngeren lieben. Vielleicht ist das Wort lieben überraschend hier. Ja? Aber Benedikt schätzt die Jungen. Er weiß, dass sie von Gott angesprochen wurden, seinem Ruf gefolgt sind und er sagt sogar, Gott nutzt sie manchmal als Sprachrohr, um den anderen was zu sagen. Der Herr offenbart oft einem Jüngeren, was das Beste ist, steht in der Regel. Was heute häufiger vorkommt, gab es in der Menschheitsgeschichte wahrscheinlich so noch nie, dass die Älteren die Jüngeren fragen müssen. Bei mir ist das mit dem Computer so. Da muss ich meinen 18-jährigen Sohn oft fragen, zu dessen Leidwesen. Da kennt er sich besser aus als ich. Aber ich merke, dass so Zeichen der Liebe und Zuneigung trotz allem immer noch ganz wichtig sind. Und ich freue mich jeden Abend, dass er das erträgt, wenn ich ihm ein Kreuzzeichen auf die Stirn mache. Und er macht das auch. Möchte wahrscheinlich nicht gesehen werden dabei, aber er macht es. Also, an der Stelle habe ich mir gedacht, jetzt sind wir bei Laila und Emil. Junior ist die Liga. Das Wichtigste den Jüngeren gegenüber ist, sie gern zu haben. Ja? Auch wenn man sie manchmal an die Wand klatschen möchte. Ja? Es ist wichtig, die Jüngeren anzunehmen, die in sich ja auch noch unsicher sind in ihrer Persönlichkeit, in dem, was sie einmal tun möchten, werden möchten. Ja? Ihnen ohne Misstrauen, ohne Besserwisserei, wir wissen, meinen vieles besser zu wissen, begegnen. Sie einfach gern haben und sie auch nicht für sich vereinnahmen. Daran denken, dass wir auch mal jung waren, ja? Und ihnen das Beste zutrauen und, das habe ich heute hier auf eine sehr schöne Weise erlebt, für sie beten, ja? Seniores venerare, juniores diligere, die Älteren ehren, die Jüngeren lieben. Der alte Falterhals haben daran Respekt verdient und der Jüngere sollste knuddele. Ich denke, das Wichtigste für Laila ist doch, dass sie von ihrer Pflegefamilie Liebe erfahren hat, Zuwendung. Ja? Und andererseits für Emil drückt sich die Liebe seiner Eltern auf eine Weise aus, dass sie eine schwere Entscheidung treffen müssen. Ja? Dass sie suchen und entscheiden müssen, was jetzt für ihn das Beste ist. Auch das ist eine Form von Liebe. Weniger im Knuddeln als im Entscheiden. Also das waren nur 3 von 73 Lebensweisheiten. Ein allerletzter Punkt, dann bin ich fertig. Der Liebe zu Christus ist nichts vorzuziehen, heißt es in der Regel. Und zwar an mehreren Stellen. Christus sollen sie überhaupt nichts vorziehen. Da merkt man so einen Druck auf dem Wort. Das hat Benedikt offenbar vom heiligen Cyprian entliehen, der das in seiner Regel schreibt. Und den Satz habe ich mir genauer angeguckt. Und auch auf Lateinisch, nihil amori Christi preponere heißt es. Und dieses Amor Christi, die Liebe Christi, kann man auf zweifache Weise übersetzen und verstehen. Entweder, wie es sozusagen in der Fachsprache heißt, als Genitivus Subjectivus. Das heißt, die Liebe, die Christus zu uns hat, seine Liebe, nicht seiner Liebe zu uns vorziehen, aber auch Genitivus Objektiv. Die Liebe, die wir zu ihm haben. Ja? Und damit ist im Grunde in diesem Wort zusammengefasst, was eigentlich das Lebensprogramm und das Besondere der Existenz von Ordensleuten ist. Christus steht an erster Stelle. Sich immer wieder klar machen, dass er uns liebt und seine Liebe erwidern. So, ich denke, Gast sein bei den Benediktinern, Benediktinerinnen lohnt sich. Man kann im Kloster wunderbar an Leib und Seele regenerieren. Man bekommt Hinweise, wie man die Weisheit des heiligen Benedikt auch für das Leben als Christ in der Welt und in der Gemeinde fruchtbar machen kann. Und ich wollte jetzt eigentlich hier auffordern, den Kanon zu singen, das haben wir schon getan, auf eine bemerkenswerte Weise. Ich war sehr einbedruckt, ja, wie sie das sozusagen aus dem Stand oder aus dem Sitzen geschafft haben. Und man könnte ja sagen, es ist sehr schön, mehrstimmig zu singen. Es ist sehr schön, mehrstimmig zu leben. Und es ist sehr schön, mehrstimmig zu glauben. Das war's. Amen.